Oh, ich weiß nicht, ob man mich hört, doch ja. Ihr sitzt alle so gemütlich da. Es tut euch gut, ehe ihr die Predigt hört, mal aufzustehen. Ich bitte euch freundlich darum. Und da am Rande mal die Luft reinzulassen, so ein bisschen neben dem Heiligen Geist ist Sauerstoff das Wichtigste, hat schon Hudson Taylor gesagt. Und darum atmet mal tief durch, macht ein paar kleine Flügelbewegungen, dass ihr wieder frei werdet. Erstmal herzlichen Dank, bleibt noch ein bisschen stehen, den beiden, die gesungen haben, Heike und auch Anita. Was das für Arbeit kostet, das kann ich bezeugen, denn ich höre die immer proben bei mir zu Hause. Und ganz herzlichen Dank für diese Mühe. Dann haben wir heute hohen Besuch aus Amerika. Nicht den Donald Trump, nein. Wolfgang und Betty, da hinten sind sie, hebt mal eure Hände, dass man euch erkennen kann. Schon oft in der Gemeinde gewesen, zuletzt frohes Jahr Weihnachten, da hat er hier Geige gespielt. Herzlich willkommen unter uns und euch einen Gott ganz besonderen Segen auch in diesem Gottesdienst. Ja, dann haben wir noch was zu feiern. Für mich auf jeden Fall wird nicht jeder jede Woche 70 Jahre. Wisst ihr, wer 70 Jahre geworden ist die Woche? Ja, da solltet ihr mal in euren Geburtstagskalender reinschauen. Den gibt's doch da in der Gemeindeinfo, nicht? Martin Herz, wo ist er? Da hinten steht er. Gottes Segen für dich, Gottes Segen für dich, Gottes Segen, lieber Martin, Gottes Segen für dich. So, jetzt danke, jetzt dürft ihr wieder sitzen und genüsslich zuhören. Mein Thema für meine Predigt heißt heute, ermutigt und gestärkt mit Zuversicht in die Zukunft. Ermutigt und gestärkt mit Zuversicht in die Zukunft. Ich möchte euch heute Morgen ermutigen und ich hoffe, der Heilige Geist steht mir bei. Und vor allem betet selbst darum, dass ihr ein geöffnetes Herz habt. Denn alles Reden hier vorne ohne den Heiligen Geist ist sowieso nutzlos. Und darum habe ich schon gebetet, dass der Herr mir seinen Geist schenkt zum Reden. Aber er schenkt auch seinen Geist, dass ihr ein Herz auftut, dass dieses Wort bei euch persönlich ankommt. Und darum geht es. Betet dafür, für beides. Ein Wort, das in meinem Leben schon immer wieder mich gestärkt und ermutigt hat, steht im Psalm 46. Wer aufschlagen möchte, Psalm 46 von Vers 2 bis Vers 8. Das ist die Grundlage für meine Predigt. Dieses Wort hat in so vielen Situationen mich selbst ermutigt und zuversichtlich gemacht. Da heißt es, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Soweit Gottes Wort. Ermutigt und gestärkt mit Zuversicht in die Zukunft. Bist du ermutigt oder bist du mutlos? Ich habe ein Wort gefunden in Sprüche 15. Da steht Vers 13 und 15. Ein fröhlich Herz macht ein fröhlich Angesicht. Aber wenn das Herz bekümmert ist, entfällt der Mut. Ein Betrübter hat nie einen guten Tag. Guter Mut ist ein täglich Fest. Wie steht's um deinen guten Mut? Jeden Tag hoffnungsfroh oder verzagt? jeden Tag vertrauensvoll oder geängstet und besorgt nicht? Jeden Tag zuversichtlich oder eben doch entmutigt nicht? Wie geht's dir da? Ganz ehrlich vor Gott. Und das ist das Schöne, wir stehen vor dem Herrn, auch jetzt hier in dieser Stunde. Ich habe manches erfahren in meinem Leben, ganz starke Entmutigungen, Enttäuschungen. Und da hat dieses Wort immer wieder nach mir gegriffen, nicht? Und da hat der Geist Gottes geredet. Und wir werden ermutigt durch das Wort Gottes, wenn wir es ganz persönlich in unsere Situation durch den Geist Gottes hineinreden lassen. Gottes Worte machen mutig, stärken uns im Herzen, wirken neues Vertrauen, lassen uns Angst vor den Problemen und Sorgen überwinden und geben uns Sicherheit und Geborgenheit nicht. Ein Gottes Wort und schon kann ich zuversichtlich hineinschauen. Was entmutigt mich? Was macht mich verzagt und besorgt? Was nimmt mir die Zuversicht? Das, was sich bedrohlich vor mir aufbaut, immer wieder neu. Das, was mir meine Grenzen zeigt und bringt. Das, was so als Dauerdruck nicht nachlässt. Das, was trotz anhaltender Gebete unerhört bleibt, nicht. Das, was an Lieblosigkeit immer wiederholt. Alles das, was mir die Kraft raubt und die Freude nimmt, entmutigt mich. Aber was macht mich zuversichtlich? Der Psalmbeter sagt, Gott ist meine Zuversicht, nicht. Wer gibt mir Zuversicht? Die Medien? Die Politiker? Mein Optimismus? Meine strotzende Gesundheit? Meine frommen Übungen? Mein angeborener Humor? Mein Hausarzt oder Spezialist? Oder andere menschliche Tröstung. Alles kann mir keine Zuversicht geben. Selbst der liebste Mensch ist da überfordert. Das ist die Erfahrung des Psalmisten, auch meine und auch sicherlich deine. Gott, er in seiner Person, Jesus allein, ist meine Zuversicht. Der Glaube an Jesus, den auferstandenen, wiederkommenden Herrn, das ist und gibt mir Zuversicht für die Zukunft. Darum erstens ermutigt und zuversichtlich, weil ich über alles auf Jesus sehe. Weil ich über alles auf Jesus sehe. Und das ist im Deutschen so schön. In dem Wort Zuversicht steckt das Wort Sicht drin. Es kommt auf deine Sicht an. Und da steckt das Wort Zuversicht, Zuversicherung. Du hast nur die rechte, gute Sicht, die zuversichtliche, ermutigte Sicht, wenn du sie gründest auf Gottes Zuversicherungen, Verheißungen nicht. Wenn du davon nicht mehr lebst persönlich, bist du bald wieder entmutigt und verzagt nicht. Zuversicht, die Sicht, der Durchblick, der Aufblick zu Jesus hin. Die Sicht auf Jesus hinweg von allem, was mich sonst gefangen hält. Das gibt Zuversicht. Auf dem, der über allem ist, auf den schauen, der alle Übermacht hat über alle Mächte. Auf den schauen, der die Übersicht hat für die Welt und für dein Leben. Wenn du den anschaust, hast du Zuversicht. Auf den schauen, der die Überlegenheit hat, der Sieger ist auf der ganzen Linie nicht. Und das heißt wegsehen von sich selbst, von anderen, von Sorgen und Problemen. Aufsehen auf den, der über allem ist, nicht? Der der Weltenherrscher und Vollender ist. Auf ihn in seiner Person, auf ihn sehen. Das ist unsere tägliche Übung. Darauf kommt es an im Glauben, nicht? Das will der Teufel verhindern. Er spielt uns alle möglichen Dinge so ins Auge, die wir dann anschauen. Und was wir anschauen, das gewinnt Macht über uns nicht. In Jesus ist meine Zuversicht. Er ist der Schöpfer und Weltvollender, Heiland und Erlöser. Er kann Unheil in Heil verwandeln und Fluch in Segen nicht und den Untergang zu einem Neuanfang machen. Blick auf ihn! Das gibt geistliche Zuversicht. Und diese Sicht schenkt mir jeden Tag neuen Glaubensmut, nicht? Voll Vertrauen. Diese Sicht gibt mir ewige Hoffnung, weil das Wohin geklärt ist, nicht? Diese Sicht ist Sicht über alle menschlichen Horizonte hinweg, nicht? Bis in Gottes Welt, in Weltvollendung. Diese Sicht ist Sicht hinter allen Dunklen, die den Sieg der göttlichen Liebe sieht und nicht bei der Finsternis hängen bleibt. Diese Sicht ist die Sicht im Leid, die hinter allem die liebende Hand Gottes sieht. Ich bin früher noch mehr als heute ein ziemlich melancholischer Mensch gewesen und habe manchmal auch ziemlich trüb reingeschaut. Und irgendwann muss es meiner Frau aufgefallen sein. Manchmal hat sie gesagt, warum schaust du immer nach unten? Und dann hat sie mir eine geistliche Seehilfe besorgt. Der Nathanael wird sie uns mal zeigen. Eine geistliche Seehilfe. Komm hier hoch. Ja, kann man das erkennen? Das war einem Schnitzer in Oberstdorf gemacht. Was steht drauf?
Lasset uns aufsehen auf Jesus.
Lasset uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das hängt bei mir in meinem Zimmer. Seitdem, nein, dann bleib mal hier, komm her, du musst noch ein bisschen hochhalten. Nimmst die andere Hand und wenn es zu schwer wird. Und immer, wenn ich da vorbeikomme, hat mir das geholfen bis heute. Schau nicht nach unten. Schau nach oben. Schau nicht um dich und die anderen an. Schau mich an. Schau nicht in dich. Was siehst du da? Schau nach oben und zum Kreuz, nicht, ja? Das ist eine geistliche Seelhilfe, nicht? Wir können euch den Schnitzer nennen, der das nachmachen will. Also, mir hat's immer geholfen. Vielen Dank, Nathanael. Stell's da auf den Tisch, bitte. Lasset uns aufsehen. Auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das, was er angefangen hat in dir, diese Zuversicht kannst du haben. Er wird's vollenden in Herrlichkeit, nicht? Dazu passt das Wort aus Psalm 34. Welche auf ihn sehen, die werden zuversichtlich erquickt und ihr Angesicht wird strahlen vor Freude. Man sieht's dir an, welche Sicht du hast, nicht? Und welche Zuversicht. Ein zweites, ich bin ermutigt und zuversichtlich, weil Gott selbst meine Stärke ist. Es gibt viele Bibelstellen, die davon zeugen. Psalm 18, herzlich lieb habe ich dich, Herr meine Stärke, so betet da der David. Psalm 84, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Und in Jesaja 24, du bist der geringen Stärke und der armen Stärke in der Trübsal. Und Jesaja 40, er gibt Stärke genug dem Unvermögenden. Und Paulus in Epheser 6, seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Philipper 4, ich vermag alles, sagt der Paulus, durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und im 2. Korinther 12, wo er an seine Grenzen kommt, seine Schwächen erleidet, da sagt ihm der Herr, meine Kraft ist in deinen Schwächen, in deiner Schwachheit mächtig. Das ist die Erfahrung des Psalmisten, dass er hier nicht sagt, der Herr gibt mir Stärke. Er selbst ist meine Stärke. Er selbst. Ist bei dir auch schon manches so eine Frage der Kraft? Wie verkraftest du alles? Was ist nicht deine Stärke? Damit vor Jesus offenbar werden. Das ihm sagen. Und dann das zu wissen. Nicht in Schwachheit musst du versinken. Nicht deine Ohnmacht muss dich bestimmen. Nein. Ein alter Vater im Glauben hat gesagt, Christus in dir ist Kraftzufuhr stärkster Art. Christus in dir ist Kraftzufuhr stärkster Art in deiner Schwäche. Wo du Kraft zum Tragen brauchst, Christus in dir trägt. Wo du Kraft zum Lieben brauchst, Christus in dir liebt. Kennst du deine schwächste Stelle? Wenn nicht, frag deine Frau oder deinen Mann. An dieser Stelle ist Jesus, der Herr, dein Energieversorger. Nicht Allgäu-Strom, nein, GEV. Das ist der Energieversorger, den wir brauchen. GEV, wisst ihr, was das heißt? Ganz einfach, göttlicher Energieversorger. Das ist das Kraftwerk in dir. Jesus. Er ist meine Stärke, nicht wahr? Aber was helfen da die besten Kraftwerke und der schönste Strom, die schönste Stromleitung im Haus, wenn nicht der Stecker reinkommt, nicht wahr? Und so betet der David schon in Psalm 138, Vers 3, wenn ich dich anrufe, Herr, das ist der Steckkontakt. So erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft, nicht wahr? Stecker rein. Du bist meine Stärke. Jesus in dir ist Kraftzufuhr stärkster Art. Ich bin ermutigt und zuversichtlich, ein drittes, weil Gott mein Helfer ist in allen Nöten. Weil Gott mein Helfer ist in allen Nöten. Gott ist mein Helfer, so sagt es der Psalmist, in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Zuversichtlich bleiben in Not und Leid und Krankheit. Zuversichtlich bleiben in ungelösten Spannungen und im Kampf. Zuversichtlich bleiben in Sorgen und Kummer und Problemen und Konflikten. Da möchte man doch so schnell wie möglich raus, nicht wahr? Aber das ist die Erfahrung hier des Psalmisten, nein, nicht schnell raus. Er kommt rein in deine Not. Das ist deine Hilfe. In den Nöten. Und größer als der Helfer ist keine Not. Und es wird auch dem Paulus gesagt, gerade von der Stelle, wo ich vorhin gesprochen habe, im 2. Korinther 12, du bleibst drin. Obwohl er dreimal gebeten hat, nimm doch diese Krankheit von mir nicht. Nein, du bleibst drin. Und so kann es uns gehen. Aber er will dein erster Helfer in der Not sein. Und die erste Hilfe wäre diese Drinbleibhilfe. Dass er ein ganzes Ja findet zu dem, was augenblicklich von ihm mir aufgelegt ist, nicht. Und es mir dazu dienen lasse, umgestaltet zu werden in sein Bild, nicht? Und die erste Hilfe in der Not kann sein, dass er mir hindurchhilft. Ich lasse dich nicht allein. Ich bin dein hoher Priester. Ich bete für dich. Ich stehe für dich ein und stehe das mit dir durch. In allem, was du leidest, leide ich mit nicht. Und die andere Hilfe wäre, zurechtbringen Hilfe. Zu was soll es dir dienen? Es ist wunderbar, auch in meinem Leben so gewesen, dass der Herr nicht immer alles gleich hinweggenommen hat, was an Last, an Not, an Leid, an Kummer, an Anfechtung da ist und da war nicht. Aber ich durfte erfahren, er ist da mit drin. Und er macht aus dem Bösesten das Beste noch in meinem Leben. Er ist am Werk. Und sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Und das ist ein Doppeljoch. Er hat sich schon längst eingespannt auf der einen Seite. Mein Teil muss ich selbst aufnehmen und dann trägt er mit und zieht mit und bringt mich durch. Jesus, hinein und drunter, unter alle Not zu lassen, das gibt Zuversicht. Ein viertes, ich bin ermutigt und zuversichtlich, weil ich selbst den Tod und das Schlimmste nicht fürchten muss. Weil ich selbst den Tod und das Schlimmste nicht fürchten muss. Hier provoziert der Psalmist richtig. Wenn gleich, steht das bei euch auch, ja? Wenn gleich die Welt unterginge, die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen, wenn gleich. Bin ich doch furchtlos und gehalten nicht. Selbst wenn die Welt unterginge, die Berge mitten ins Meer senken, das Meer wütet und wallte und sein Ungestüm die Berge einfielen. Was gibt's noch Schlimmeres? Was fürchtest du am meisten? Was sollte in keinem Fall passieren? Jetzt müsste ich das Mikrofon nehmen können und so euch hier abhorchen, nicht, ja? Dann bist du schon krank. Und da hast du schon Not und da hast du dein Päckchen schon zu tragen und dann kommt immer noch was dazu, nicht, ja? Und dann kommt der Teufel und mit seinen Angstmachgeistern und sagt, ja, wenn das passieren würde, wenn das noch passieren würde, wenn das noch jetzt dazu käme, nicht, ja? Dann nimmt er uns alle Zuversicht nicht, ja. Wenn gleich. Und der Luther provoziert das ja in seinem Lied von Ein feste Burg. Nehmen Sie den Leib, gut er, Kind und Weib, lass fahren dahin. Sie haben's kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben, nicht, ja. Was wäre das Schlimmste? Krebs, Unfall, Pleite, Arbeitslosigkeit. Was wäre denn das Schlimmste? Das Schlimmste wäre, ohne Jesus einmal sterben zu müssen, nicht? Und wenn du das geklärt hast in deinem Leben, wem du gehörst, im Leben und im Sterben, wenn das geklärt ist für dich, dass du dem Herrn gehörst, der selbst sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, der wird leben, wird nimmermehr sterben, nicht? Wenn du dem Herrn gehörst, dann ist alles gewonnen. Dann darfst du furchtlos leben und ins Sterben hineingehen. Mit dieser hoffnungsfrohen Zuversicht im Sterben, Vater, holst du mich heim zu dir, nicht? Und diese hoffnungsfrohe Zuversicht, die dürfen wir haben und leben. Egal wie alt wir sind. Und wir, die wir so über 80 sind und auf den letzten Stufen vor der Ewigkeit stehen, vor der Pforte stehen, nicht? Wir müssen das jeden Tag für uns vergewissern. Danke, Herr. So bete ich es jeden Abend. Für diese hoffnungsvolle Zuversicht. Dass ich mich freuen darf, heimzukommen zu dir, nicht? Im Sterben. Ist das klar, Wolfgang? Ja. Also, keine Angst, macht Geister haben mehr über mich Macht. Diese Zuversicht, dieser Glaube an den auferstandenen Herrn und dass ich ihm gehöre, nicht? Und das ist ein Gebet, das ich euch lesen möchte, das ich immer wieder in meiner Bibel vorne liegen habe und immer wieder mal durchbete. Herr Jesus, du hast für alle meine Schuld und Sünde bezahlt durch dein teures Blut, wie wir es eben im Mahl gefeiert haben. Herr Jesus, du hast mich von aller Macht der Sünde, des Teufels und allen bösen Geistern erlöst durch dein teures Blut. Bete das mit. Herr Jesus, du hast so alle Anrechte Satans an mir und meinem Leben für dich erworben. Darum gehöre ich dir, Herr. Hab Dank. Ich gehöre nun nicht mehr mir selbst. Ich gehöre nun nicht mehr dem Teufel und seinen bösen Geistern. Ich gehöre dir allein, Herr Jesus, nach Leib, Seele und Geist durch dein Blut erkauft für Zeit und Ewigkeit. Amen. Kannst du dazu Amen sagen? Mach das fest. Heute Morgen spätestens, nicht wahr? Ich bin mir mutig und zuversichtlich, weil ich selbst den Tod und das Schlimmste nicht fürchten muss. Ermutigt und zuversichtlich, sagt uns der Psalmist, weil ich rundum bestens versorgt bin. Da kommt so ein wirklich wunderbarer Vers in Vers 5. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihrem Brunnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind, nicht? Und an diesem Vers, sage ich immer gern, da zeigt sich, dass Gott auch ein Bayer ist. Der Luther hat das auf jeden Fall so gern übersetzt. Fein lustig. Dennoch fein lustig. Was gibt's noch bessere Ausdrücke für zuversichtlich? Ich bin dennoch fein lustig. Die Heiden verzagen, aber ich bin dennoch fein lustig. Und hier wird von der Stadt Gottes gesprochen. Die ist fein lustig, weil sie ihre Brünnlein hat. Und da muss man den Hintergrund verstehen. Wie oft war Jerusalem belagert? Man weiß nicht, wann dieser Psalm entstanden ist. Hiskia zum Beispiel fürchtete den assyrischen König Sanherib. Der belagerte Jerusalem. Und die wollten Jerusalem die Quellen abgraben, aber sie fanden sie nicht. Hiskia war so schlau und hat die Quellen so verborgen und die Gion-Quelle so auf einen Tunnel hin angelegt. Es gibt den sogenannten Hiskia-Tunnel, der unter dem Tempelberg hindurch in die Stadtmitte zu den Zisternen führte, nicht? Und man konnte also die Stadt belagern, aber niemals die Leute austrocknen nicht. Die Quellen konnte man nicht abgraben. Und wer Josephus Flavius, den jüdischen Krieg, mal gelesen hat, dann weiß man, wie sie Jerusalem eingenommen haben, nicht? Ja. Ausgehungert haben sie, nicht? Ja. Was da für Szenen sich abgespielt haben. Aber die Quellen konnte man nicht abgraben. Darum fein lustig mit ihrem Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Angefochten, angegriffen, bist du auch belagert, eingekesselt? Will der Gegenspieler dir auch die geistlichen Quellen abgraben? Dann kannst du nicht mehr zuversichtlich sein. Die geistlichen Quellen, sein Wort. Sein Wort. Lebst du noch vom Wort Gottes so persönlich? Dein Wort ist meine Speise, nicht? Ja? Jeden Tag. Geistliche Quellen, Das Gebet, die Herzensgemeinschaft mit Jesus, wie steht's darum? Die geistliche Quelle, die Heilsquelle. Und da habe ich wunderbar das Lied gefunden, das wir früher als alte Leute öfters gesungen haben. Es ist ein Born draus heilig Blut für arme Sünder quillt. Ein Born, der lauter Wunder tut und jeden Kummer stillt. Es quillt für mich dies teure Blut, das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Christus starb für mich. 5 Verse kann ich nicht alle lesen, den letzten noch. Dies Blut soll all mein Leben lang die Quelle meiner Lust. Das bleibt mein ewiger Lobgesang an meines Heilands Brust. Es quillt für mich dies teure Blut, das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Christus starb für mich. Die, die im Himmel einmal ankommen, in Offenbarung 7, da heißt es von denen, die in weißen Kleidern vor dem Thron Gottes stehen, diese sind es, die gekommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und hell gemacht im Blut des Lammes, nicht wahr? Der Heilsquell, den der Teufel uns abgraben will, nicht? Die Verbindung und Beherrschung durch seinen Geist. Und damit stirbt die Liebe in uns nicht. Dass wir bald kraftlos, haltlos, ratlos und hoffnungslos, entmutigt, nur noch durch den Tag vegetieren, das will der Teufel. Und nicht mehr dieses fein lustig und zuversichtlich leben und ausstrahlen nicht. Wir sind bestens versorgt von Gott geistlich. Ich könnte eine Menge Bibelstellen noch anführen. Nur eine, die kennt ihr gut. Psalm 23, wo der David das sagt. Der Herr ist mein Hirte. Mir mangelt nichts. Ich habe die beste Weide. Die erleuchtendste und beste Führung. Die göttliche Nähe. Seinen geistlichen Trost. Und der schenkt mir voll ein, jeden Tag, Gutes und Barmherzigkeit. Ich bin bestens versorgt durch ihn. Das macht mich zuversichtlich. Ich bin ermutigt und zuversichtlich, weil Jesus bei mir in allen mittendrin ist. Hier sagt der Psalmist, Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Darauf kommt alles an. Ist Jesus drin oder ist er draußen nicht? Ja, du hast doch Jesus mal aufgenommen, nicht? Als deinen Herrn. Hast du Jesus aufgenommen? Ja. Und unser Leben gleicht einem Lebenshaus und man kann Jesus die Haustür aufmachen. Sagen, so, jetzt komm herein, nicht? Und wir kennen die Geschichte von Maria und Martha und die Martha wollte den Herrn Jesus immer weiter so als Gast behandeln, nicht? Ja. Und die Maria setzte sich zu seinen Füßen und hörte seiner Rede zu. Sie sah in ihm den Herrn. Ist Jesus der Herr in deinem Leben? Oder behandelst du ihn wie so einen Ober, nicht? Herr Jesus, mach mal, Herr Jesus, tu mal, Herr Jesus, bring mal, Herr Jesus, mach mal und so, nicht? Ja. Ist der Herr oder Gast oder Ober? Und dann gibt's ja in deinem Haus und in meinem Haus mehrere Räume, nicht? Lebensräume. Da, wo du deine Familie lebst, deine Ehe, die Erziehung der Kinder, den Beruf, deine Freizeit gestaltest, dein Geld verwaltest, wo du Fernseh schaust und wo du dein Hobby hast. In welchem Raum ist Jesus drin oder draußen? Meine Frau, die kann das immer nicht so richtig akzeptieren, dass ich so gerne Fußball gucke. Ich glaube, das kann sie bis heute nicht akzeptieren und auch noch nicht so richtig durch, ob Jesus da mitschaut, nicht, ja? Axel, du, was hast du denn für ein Hobby? Stimmt aber nicht. Naja, jeder kann ja mal so persönlich das anbringen. Ist da Jesus mit drin oder draußen nicht? Und ehe wir nach Sonthofen gezogen sind, da hatten wir in Marburg 2 Zimmer mit Modelleisenbahn. Moll. War Jesus da mit dabei, mit drin, wenn ich Modelleisenbahn gebastelt habe? An wem lag es denn? An Jesus oder an mir nicht? Er will in allen mittendrin sein. Gott ist bei dir drinnen. Wenn du ihm die Tür aufgemacht hast, dann mach die nächste auf. Nimm ihn hinein. Und mit Jesus leben, das heißt Jesus einlassen. Beten. Beten, das heißt Jesus einlassen. Und wo Jesus drin ist, da ist Zuversicht. Wo Jesus drin ist, da ist Freude. Wo Jesus drin ist, da ist Kraft. Wo Jesus drin ist, da ist Liebe und Geduld. Und wo Jesus drin ist, da ist auch sein Sieg, nicht wahr? Da werde ich immer erinnert an Corrie ten Boom, die mal in der Seelsorge einem jungen Mann sagt, von einem jungen Mann dann hörte, der immer nicht an einer Sünde überwinden konnte. Jetzt weiß ich, wie ich es mache, hat er gesagt. Wenn der Teufel und die Sünde an die Tür kommt, dann sag ich, Herr Jesus, geh du an die Tür. Er ist drin nicht. Du bist schon längst fertig mit dem Teufel und mit der Sünde nicht. Dann kann ich zuversichtlich bleiben. Ein letztes. Ermutigt und zuversichtlich, weil der Herr der Heerscharen auch mich bewahrt. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. So formuliert das hier der Psalmist. Und in Hebräer 1,14 heißt es, die Engel Gottes sind dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die das Heil erben sollen. Und im Psalm 91, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßt. Das macht zuversichtlich. Rechne ich mit Engeln? Rechnest du mit Engeln? Das ist nochmal ein Potenzial, das vielleicht noch gar nicht dran war in deinem Leben, nicht? Gott stellt seine Leibwache um dich Sicherheit zu bewahren für die Ewigkeit, nicht? Und so wie Gott den Jakob bewahrt und beschützt hat, will er mein Schutz sein. Wer war der Jakob? Dieses Schlitzohr. Dieser Hinterlistige, was hat der sich alles geleistet, der Jakob? Und doch hat Gott ihn beschützt und bewahrt. Und wer bin ich? Nicht besser als der Jakob. Und so ist Gott auch mit mir umgegangen, wie er mit dem Jakob ihn zurechtgebracht hat, aus einem Jakob einen Israel, einen Gottesstreiter gemacht hat und ihn zu seinem Ziel geführt hat. Und das ist das Wunderbare. So beschützt und bewahrt er mich, bis ich einmal bei ihm sein darf. Und da scheut er vor nichts zurück und gibt auch in mein Leben seine Engel. Das ermutigt und macht mich zuversichtlich. Zusammenfassend, ich bin ermutigt und zuversichtlich, weil ich über alles auf Jesus sehe. Weil Gott selbst meine Stärke ist, weil der Herr mein Helfer in allen Nöten ist, weil ich selbst den Tod und das Schlimmste nicht fürchten muss, weil ich rundum bestens von Gott versorgt bin, weil Jesus bei mir in allem mittendrin ist, weil der Herr der Heerscharen auch mich bewahrt bis zum Ziel. Das macht mich zuversichtlich. Amen. Nathan.